Radverkehr. Wir werden den nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben. Den Ausbau und die Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und die Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. Den Fußverkehr werden wir strukturell unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen.
So steht's im Vertrag der neuen Ampelkoalition und mehr steht da auch nicht unter der Überschrift Radverkehr. Wir möchten das hier im Antritt einordnen und ausloten, wohin die Reise gehen könnte mit der neuen Bundesregierung. Dazu sind wir verbunden mit Rebecca Peters. Im Mai 2021 haben wir mit ihr als Vize-Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC gesprochen. Inzwischen ist sie Bundesvorsitzende und wir sagen Hallo Frau Peters.
Hallo von meiner Seite.
Frau Peters, der Ampel-Koalitionsvertrag hat 178 Seiten, davon entfallen 4,5 Zeilen auf den Radverkehr, wobei in der letzten Zeile auch noch der Fußverkehr mit abgefrühstückt wird. Wer enttäuscht Sie mehr, die Grünen oder die SPD?
Oh, ich glaube, das ist insgesamt einfach eine große Enttäuschung. Ich glaube, die große Erwartung bei allen war natürlich, dass es ein grünes Ministerium wird, weil irgendwie natürlich im Verkehrssektor wahnsinnig viel für den Klimaschutz getan werden kann. Auch die SPD wäre sicherlich irgendwie denkbar gewesen. Jetzt ist es die FDP geworden und ich glaube, dieser Vierzeiler war für alle erstmal eine herbe Enttäuschung, unabhängig von der Parteipolitik, sondern einfach, dass alle Parteien anscheinend nicht verstanden haben, wie wichtig Radverkehr und auch Fußverkehr für die Verkehrswende ist und wie wichtig die Verkehrswende fürs 1,5-Grad-Ziel ist. Sich dann hinzustellen, zu sagen, wir haben einen Koalitionsvertrag, der auf 1,5 Grad abzielt und dem Fahrrad so wenig Spielraum und so wenig Konkretes mit an die Hand gibt und eigentlich nicht so wirklich die Aufmerksamkeit gibt, die er verdient hat, war extrem enttäuschend. Das muss man ganz klar so sagen.
Wie konnte denn das passieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch. Ich glaube, es war ein Jahr, in dem trotzdem sehr, sehr viel, also trotz aller Umstände wurde sehr viel demonstriert. Wir hatten sehr viele große Demos zu den Themen Verkehrswende und zwar nicht nur wir als ADFC, sondern das ging ja durch die gesamte Verkehrswende und auch Klimabewegung. Überall war klar, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen ein neues Verkehrssystem und wir müssen andere Verkehrsmittel priorisieren und fördern, damit sich etwas ändert. Also eigentlich war der Druck gerade aus der Zivilgesellschaft da, aber das politische Verständnis oder der politische Wille, das aufzugreifen, sehr offensichtlich mit diesem Koalitionsvertrag nicht. Es gibt wieder sagenhaft viele Seiten und Zeilen zum Thema Elektrifizierung des Kfz-Verkehrs, weil es immer viel über das Thema, es wird immer sehr viel über das Thema Elektromobilität gesprochen oder auch Klimaneutralität im Verkehr. Aber es fallen so viele andere Themen hinten über, die da alle mit reinspielen, wie Lebensqualität, wie Sicherheit, wie Menschenleben, lebenswerte Quartiere. Das wird alles nicht mitdiskutiert und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum auch der Umweltverbund beziehungsweise vor allem Rad- und Fußverkehr da sehr schlecht davon gekommen sind.
Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Grünen das Verkehrsministerium geopfert hätten, für das Außenministerium zum Beispiel. Teilen Sie diese Lesart?
Boah, das sind alles Spekulationen. Man muss ja sagen, dass die Verhandlungen einen sehr angenehmen politischen Stil hatten. Es ist absolut nichts nach außen gedrungen und von daher sind es natürlich Spekulationen, wer jetzt was wofür geopfert hat. Es ist aus meiner Sicht sogar teilweise verständlich, dass die FDP das Verkehrsministerium bekommen hat, weil es eben ja nicht nur Verkehr, sondern auch digitale Infrastruktur ist und die FDP natürlich sehr stark für Digitalisierung sich einsetzt und das als eines der Hauptwahlkampfthemen auch hatte. Von daher ist es aus der Warte vielleicht sogar verständlich, aber ich glaube, es sind Spekulationen, wer jetzt was wofür geopfert hat. Da vermag ich auch nicht mehr zu sagen. Da weiß ich auch nicht mehr als alle anderen.
Sind Sie denn, einbezogen worden oder mal zwischendurch konsultiert worden während der Verhandlungen?
Nein, also wir haben unsere Informationen zwar immer reingegeben, also wir kennen natürlich entsprechend Menschen, die verhandelt haben oder die Einfluss auch in der Partei haben und mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Und wir haben natürlich immer wieder versucht, unsere Punkte anzubringen, unsere Stimme da zu erheben und unsere Position in die Verhandlungskreise zu spülen. Aber direkt konsultiert wurden wir nicht. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, über den man in Zukunft nachdenken müsste, die Zivilgesellschaft stärker mit einzubeziehen, damit solche Verträge, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, nicht mehr vorkommen, zumindest was den Verkehrsbereich angeht.
Der neue Verkehrsminister heißt Volker Wissing und kommt von der FDP. Was wissen Sie über ihn?
Volker Wissing war ja bereits Verkehrsminister in Rheinland-Pfalz. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber es müsste Rheinland-Pfalz gewesen sein. Und da wissen wir, dass Fahrrad nicht so sein Thema war. Also er hat es, wenn überhaupt, dann eher touristisch und so als nette Freizeitbeschäftigung gesehen. Also er ist jetzt definitiv nicht als Verkehrsminister pro Verkehrs- und Mobilitätswende aufgefallen. Es war ging eher in die andere Richtung. Er ist ja auch jemand, der sich ja direkt irgendwie in den ersten Tagen als Anwalt der Autofahrer positioniert hat. Also so der erste Eindruck für die Fahrradlobby ist natürlich kein guter. Also der Start war, glaube ich, extrem holprig und negativ. Und wir sind jetzt sehr gespannt, was da kommen mag, aber sind natürlich erstmal skeptisch aufgrund dieser ersten Aussagen und auch Erfahrungen, die andere schon mit ihm sammeln konnten als Verkehrsminister in einem Bundesland.
Haben Sie denn einen persönlichen Draht zu ihm? Also haben Sie schon regelmäßig mal mit ihm gesprochen?
Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Wir möchten das aber natürlich und werden, sobald er im Amt ist, ist ja auch schwierig, jetzt gerade schon was zu machen, weil offiziell ist er ja noch gar nicht im Amt, werden wir natürlich versuchen, einen Termin zu bekommen und ihn dann mit Material versorgen, was man denn fürs Fahrrad so tun könnte und haben dann natürlich auch einiges vorbereitet, aber bislang gibt es da noch keinen Kontakt.
Aber Sie haben gerade ja auch schon angesprochen, Digitalisierung ist ein großes Thema der FDP. Das hat ja durchaus auch was mit Verkehrswende zu tun. Könnte also auch durchaus Anknüpfungspunkte geben, wo Sie sagen, kann gar nicht so schlecht sein, wenn die FDP das Verkehrsministerium hat. Sie sind da gar nicht so in Frontalopposition, wie man sagen würde.
Ja, ich finde Frontalopposition auch einfach nicht hilfreich. Also noch ist halt gar nichts passiert. Noch haben wir diesen Koalitionsvertrag und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir die Chancen nutzen, die ja da drin sind. Also es gibt ja durchaus Spielräume im Koalitionsvertrag und die müssen wir uns jetzt ganz genau suchen, die müssen wir ausfüllen und da müssen wir natürlich darauf einwirken, dass die Spielräume jetzt genutzt werden. Ich habe auch gesagt, noch ist Herr Wissing ja gar nicht im Amt und er alleine macht auch jetzt nicht die Verkehrswende, sondern da spielen andere Ministerien und auch sein eigenes Haus auch noch eine Rolle. Also das ist schon alles ein bisschen komplexer und deswegen sind wir natürlich durchaus kritisch und skeptisch, einfach aufgrund dessen, was er bislang geliefert und gesagt hat. Aber natürlich sind wir da offen für Gespräche und möchten ihn kennenlernen und möchten mit ihm gemeinsam Chancen nutzen und nicht immer wieder den Finger in die Wunde stecken, was alles nicht geht, sondern uns viel stärker darauf fokussieren, was geht. Und da natürlich mit ihm gemeinsam umsetzen, weil ehrlicherweise, also sonst wird es mit der Verkehrswende nichts, wenn wir als Zivilgesellschaft jetzt hier aufgeben und uns resigniert zurückziehen und sagen, die nächsten 4 Jahre werden nichts, sondern da müssen wir halt dranbleiben.
Aber mal zugespitzt gesagt, Toni Hofreiter wäre leichter für Sie.
Auch das ist wieder so eine Spekulation. Also wir hatten durchaus auch Kontakte zu Grünen, ohne jetzt Herr Hofreiter persönlich zu nennen, sondern generell aus der Grünen Partei, die überhaupt nicht verstanden haben, wie Radverkehr funktioniert. Und wir haben mit CDUlerInnen und CSUlerInnen gesprochen, die Radverkehr gefördert haben. Also es ist letzten Endes, das ist ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist, es ist letzten Endes auch eine Frage der Menschen, die dieses Amt ausfüllen. Also Verkehr ist einfach eine emotionale Geschichte und ich glaube, es geht viel darum, wie Menschen auch persönlich darauf schauen und wie sie persönlich auch gerne mobil sind und mit was für Geschichten wir sie quasi abholen können. Das muss man rausfinden, aber man kann Menschen mit Geschichten abholen. Insofern, keine Ahnung, ob Toni Hofreiter einfacher gewesen wäre oder nicht, weil beide haben jetzt dieses Ministerium erstmal nicht. Also weder mit Toni Hofreiter werden wir nicht zusammenarbeiten, mit Herrn Wissing haben wir noch nicht zusammengearbeitet. Deswegen müssen wir jetzt schauen, was da kommt. Von den groben Parteilinien her würde ich da vorsichtig zustimmen, aber wir haben auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht.
Sie haben es schon erwähnt, Wissings erste öffentlich wahrnehmbare Handlung ist gewesen, die Absenkung der Kfz-Steuer für Dieselfahrzeuge ins Gespräch zu bringen. Ist das so eine emotionale Ansprache, die Sie da eben erwähnt haben? Und ja, macht Ihnen das Angst?
Nee, Angst macht mir das nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht und dachte, ja, jetzt geht's so los. Das ist einfach kein guter Start. Und das ist natürlich vor allem enttäuschend, weil ich da schon gemerkt habe, dass die Hürde für uns hoch wird. Also dass wahrscheinlich auch der Zugang eher nicht leicht wird. Dann natürlich als erstes Interview so eine Aussage oder im ersten Interview so eine Aussage zu tätigen, finde ich hochgradig schwierig. Er ist ja jetzt zum Glück die Tage zurückgerudert und möchte sich auch als Anwalt der Radfahrenden verstehen. Ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt. Ich möchte ihm ja jetzt auch nichts Böses unterstellen. Und ich glaube, wir alle wissen, wie Medien auch gerne mal die eine oder andere Aussage aufbauschen. Deswegen, ich genieße sowas mit Vorsicht. Ich finde die Aussage sehr schwierig. Und ich finde es auch schwierig, wenn ein designierter Verkehrsminister, der noch nicht mal im Amt ist und gar nicht mit allen gesprochen hat, sich erstmal als Anwalt der Autofahrer positioniert. Aber genauso kritisch schaue ich auf die Aussage, dass er sich eben auch als Anwalt aller anderen VerkehrsteilnehmerInnen sieht. Das fand ich halt auch ganz interessant, dass ihm der Anwalt der Autofahrer direkt abgenommen wurde und dass es alle sehr ernst genommen haben, aber dass der Anwalt der Radfahrenden dann ja so mit so einem müden Lächeln hingenommen wurde. Und da würde ich auch sagen, ich messe Menschen dann, glaube ich, eher an ihren Taten, wenn sie denn im Amt sind.
Stichwort Amt und vielleicht auch nochmal Koalitionsvertrag und möglicherweise auch Journalistinnen und Journalisten. Wir haben uns natürlich auch den Koalitionsvertrag nochmal angeguckt und wir haben ja diese Passage hier auch rausgenommen, aber Sie haben es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen intensiver gelesen als wir. Wir haben natürlich vor allen Dingen erstmal geguckt, wo steht was zum Thema Fahrradfahren. Gibt es vielleicht irgendwo versteckt doch noch mehr, was vielleicht auch Hoffnung macht, um mal die positive Seite zu sehen?
Ja, also versteckt ist auf jeden Fall das Thema Straßenverkehrsgesetz und das Thema Multimodalität. Also das Straßenverkehrsgesetz, das steht, glaube ich, irgendwo auch unter Verkehrsordnung oder so. Also man muss sich die Passagen so ein bisschen zusammensuchen. Aber man findet sie und das wird vielleicht irgendwie, also gute Recherchearbeit und ein gutes Auge wird uns vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen erleichtern. Also es steht tatsächlich drin, dass das Straßenverkehrsgesetz reformiert werden soll, beziehungsweise modernisiert, überarbeitet. Ich weiß nicht, wie der genaue Wortlaut ist. Und es geht darum, dass eben auch andere Parameter mit einfließen sollen, beziehungsweise dass Klima- und Umweltschutz eben auch im Straßenverkehrsgesetz verankert werden soll, sodass nicht nur die Flüssigkeit des Kfz-Verkehrs so die oberste Prämisse ist, sondern dass eben auch andere Faktoren da eine Rolle spielen. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist ja auch eine unserer Hauptforderungen gewesen. Oder also sie ist es immer noch, aber das ist eine der Forderungen, die wir im Wahlkampf sehr oft gespielt haben, dass das Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung und alle Regelwerke, die dazugehören, modernisiert gehören. Das gehört grundlegend aufgeräumt. Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch den Kfz-Verkehr an oberste Stelle stellen, trotz Klimakrise, trotz immer neuen Staurekorden, trotz massiv zu vielen Menschen, die im Straßenverkehr schwer verletzt oder getötet werden. Also da brauchen wir andere Maßstäbe, da brauchen wir eine andere Gesetzesgrundlage, die einfach zeitgemäß ist. Und wir sehen da einen sehr großen Hebel. Und das ist natürlich eine der großen Aufgaben der ersten 100 Tage, diese Reform in die Wege zu leiten und ja, ein Straßenverkehrsgesetz zu schaffen, das den Namen auch verdient und das kein Autogesetz ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist die Multimodalität, die ist beim ÖPNV-Kapitel versteckt. Da wird jetzt nur über Schnittstellen mit dem ÖV gesprochen, aber was da für uns natürlich auch drin steckt, ist, unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen, weil Menschen ja in der Regel nicht nur mit einem Verkehrsmittel unterwegs sind, sondern sie steigen um, sie steigen auch auf einem Weg vielleicht mehrfach um oder entscheiden sich von Tag zu Tag, von Weg zu Weg für unterschiedliche Verkehrsmittel. Und da gute Schnittstellen zu schaffen, ist enorm wichtig. Also auch das ist so ein kleiner versteckter Satz, aus dem man aber sehr, sehr viel machen kann. Es geht ja letzten Endes darum, diesen in weiten Teilen sehr schwammigen Vertrag jetzt mit Leben zu füllen. Und das sind genauso Punkte, an denen wir dann einhaken werden und auf die wir natürlich pochen werden. Wir haben schon Vorstellungen, wie das Ganze aussehen soll.
Apropos versteckter Satz, was ich persönlich ja noch ein bisschen schärfer finde als diese müden Zeilen zum Radverkehr, ist, dass der Fußverkehr im Radverkehr einfach den letzten Satz bekommt und nicht mal eine eigene Überschrift. Sowas kann ich mir eigentlich nicht erklären, dass das aus Versehen passiert, oder? Also wie geht sowas?
Ja, ich finde das auch absolut peinlich. Also ich muss sagen, wir als Fahrradbubble, wir als Fahrradlobby waren schon enttäuscht. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es der Fußverkehrslobby ging. Also dann halt nicht mal eine eigene Überschrift zu haben, sondern Fußverkehr zu Radverkehr zu packen, das ist... Das kann nicht sein und ich weiß nicht, ob es mit Absicht geschehen ist oder ob es ein Moment war von, verdammt, wir sollten noch was zu Fußverkehr schreiben. Ja, wir erarbeiten mal ein Konzept. Also was man halt an der Stelle sieht, ist, dass überhaupt nicht verstanden wurde, welche Rolle Fußverkehr in der alltäglichen Mobilität von uns allen spielt. Und damit meinen wir gar nicht mal nur gehen, sondern eben auch Menschen, die nicht Rad fahren können, die nicht Auto fahren können und die auf gute Gehwege angewiesen sind, aus welchen Gründen auch immer. Dass die eine Lobby brauchen und dass die vor allem eine Politik brauchen, die sie sieht, die sie versteht und die sich für sie einsetzt. Und das ist mit diesem Vertrag aber halt mal sowas von enttäuscht worden. Da sieht man halt, da wurde nicht drüber nachgedacht und stattdessen wird dann wieder seitenweise über die Elektrifizierung des Kfz-Verkehrs philosophiert und der Fußverkehr bekommt dann noch so einen Satz im Radverkehr und wird damit abgefertigt. Und das finde ich ehrlicherweise peinlich.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was vielleicht alles ja zumindest nicht drinsteht im Koalitionsvertrag. Und Sie haben gesagt, naja, Sie haben schon Vorstellungen, was da kommen soll in den nächsten Jahren. Was sind denn da Ihre Vorstellungen? Wie wollen Sie das schaffen?
Ja, das eine große, was ich ja schon angesprochen habe, ist die Reform vom Straßenverkehrsgesetz. Und das passt zu einem anderen Punkt, den ich auch schon angesprochen habe. Wir möchten natürlich so schnell es geht zeitnah einen persönlichen Termin mit Herrn Wissing ausmachen. Und wir als ADFC haben ja vor 3 Jahren, 2,5, 3 Jahren so um den Dreh ein eigenes Gesetz geschrieben, gemeinsam mit einer Kanzlei, das Gute Straßen für alle Gesetz, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie so ein Gesetz aussehen könnte, wie ein fahrradfreundliches Straßenverkehrsgesetz aussieht, das eben auch die Vision Zero, also Verkehrssicherheit und auch Klimaschutz und Vorrang von klimafreundlicher Mobilität berücksichtigt. Und das würden wir ihm natürlich sehr gerne persönlich übergeben mit ein paar netten Worten, dass wir da gerne schon mal was vorbereitet haben. Das andere ist, dass ja beim Thema Radverkehr zwar nur 4 Zeilen, aber in den 4 Zeilen steht drin, dass der nationale Radverkehrsplan umgesetzt werden soll. Und wenn Sie ihn tatsächlich 1:1 so umsetzen, dann ist für den Radverkehr echt eine ganze Menge drin. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie das Ganze so gemeint ist und wie das mit dem Tempo aussieht und die finanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, reichen in der Höhe jetzt auch erstmal nicht aus, aber wir haben den Fuß in der Tür und wir wissen, der nationale Radverkehrsplan soll umgesetzt werden. Es stehen sehr viele, sehr gute Sachen drin, es stehen sehr gute Ziele drin und wir erwarten an dem Punkt ganz klar, dass ein Aktionsplan auf den Weg gebracht wird, der ganz klar benennt, wer macht was bis wann, blöd gesagt, oder ein bisschen intelligenter gesprochen, der ganz klar sagt, was sind denn jetzt die Zwischenziele, also was sind die konkreten Maßnahmen? Der nationale Radverkehrsplan ist nicht verpflichtend, er enthält Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen und wir möchten wissen, was möchte diese Koalition in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen personellen Ressourcen und mit welchen finanziellen Ressourcen. Weil es ist ganz klar, dass der Bund da viel stärker in die Offensive gehen muss. Der Bund muss viel stärker sich selbst in die Pflicht nehmen, den Kommunen zu helfen, um diesen Plan, um diese hehren Ziele umzusetzen. Und auch da haben wir natürlich vorgearbeitet. Wir haben schon mal so einen Aktionsplan entworfen, in dem die wichtigsten Ziele drinstehen und die wichtigsten Maßnahmen. Und auch das würden wir natürlich dann direkt mit an die Hand geben. Da sind wir ja nicht so...
Sie haben es auch hier bei uns im Antritt im Mai schon mal relativ kurz und knapp gesagt, so dass es vielleicht auch in den Tweet passen würde. Macht bitte geilen Radverkehr. Könnten Sie auch einfach so sagen, oder?
Genau, könnte man einfach so sagen. Ich bin dann Fan davon, immer noch so ein paar Sätze dran zu hängen, die dann nicht mehr in so einen Tweet passen, die dann einfach mal sagen, hey, was ist denn geiler Radverkehr? Weil ich nicht davon ausgehe, dass da jeder das gleiche Verständnis hat wie wir oder dass wir auch einfach Menschen abholen müssen und nicht einfach sagen müssen, hey, mach mal geilen Radverkehr, sondern was verstehen wir denn darunter? Also wir möchten Menschen natürlich schon abholen und das vielen auch leicht machen. Wir haben bei vielen PolitikerInnen gemerkt, dass sie tatsächlich gerne was für den Radverkehr tun würden, aber einfach keine Idee haben, wie das gehen kann. Und da sehen wir uns natürlich auch als Dienstleister, zu sagen, was ist denn geiler Radverkehr? Was stellen wir uns darunter vor und womit könnt ihr anfangen und was braucht ihr insgesamt? Also, dass wir uns selber als ADFC nicht nur als Forderer verstehen, sondern eben auch als Förderer, die durchaus willigen PolitikerInnen da unterstützend zur Seite stehen.
Welchen Zugang haben Sie denn da als ADFC? Sie haben es ja schon erwähnt, Sie wollen mit Herrn Bissing Gespräche führen. Wie macht man das dann? Was sind Ihre Hebel, um da beratend zur Seite zu stehen?
Ja, wir haben in den letzten 4 Jahren auch mit Herrn Scheuer sehr gut zusammengearbeitet. Insbesondere spielt da natürlich die Arbeitsebene eine Rolle. Also es ist nicht so, dass ich dann permanent mit Herrn Scheuer an einem Tisch gesessen hätte oder mein Vorgänger Uli Sieberg, sondern es sind natürlich insbesondere die MitarbeiterInnen im BMVI und die MitarbeiterInnen aus der ADFC-Geschäftsstelle in Berlin, die dann miteinander sprechen, die sich kurzschließen, die Informationen austauschen, die mal den Rat bei der einen oder anderen Seite erfragen. Insofern wird es total wichtig, diesen Kontakt auf der Arbeitsebene zu halten bzw. wiederherzustellen. Also traditionell ist es ja so, dass so die erste und zweite Ebene in den Ministerien auch mitwechselt und das ist ein Kontakt, den wir wiederherstellen müssen. Und wir hoffen, dass genug Kontakte noch bestehen bleiben, über die wir dann da wieder reinkommen. Und es ist natürlich so, dass wir auch weiterhin Förderprojekte gemeinsam mit dem BMVI durchführen, sodass sie an der einen oder anderen Stelle auch einfach gezwungen sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da bin ich gespannt, wie das aufgenommen wird und ob man das auch möchte. Weil man muss auch ganz klar sagen, wir können machen, so viel wir wollen. Das muss auf einen fruchtbaren Boden treffen. Und da muss jemand sein, der das aufnimmt und der mit uns arbeiten möchte. Und wenn das quasi nur von einer Seite kommt, dann wird es für uns natürlich verdammt schwer.
Vielleicht nochmal als ganz kurze Erklärung zwischendrin. BMVI ist das Bundesverkehrsministerium, die übliche Abkürzung, die heißen dann alle irgendwie so. BMWI ist das Wirtschaftsministerium, BMVI ist dann das Verkehrsministerium und so. Sie haben schon angesprochen, Sie brauchen quasi auf der Gegenseite jemanden, der Ihnen auch zuhört. Ist es nicht aber gleichzeitig auch so, dass Sie auch noch jemanden brauchen, der mit Ihnen mitkommt, dass Sie da nicht alleine reingehen ins Verkehrsministerium? Also anders gefragt, wie groß ist denn die Fahrradlobby in Deutschland? Bei der Autolobby sagt man immer, die ist riesengroß. Ist das bei der Fahrradlobby auch schon so?
Ja, ich glaube, die Fahrradlobby ist ein schlafender Riese und da müssen wir ganz klar sagen, da können wir uns alle mal in die eigene Nase packen und müssen da einfach viel, viel mehr machen. Also die Autolobby kommt, glaube ich, sehr stark übers Geld und vor allem darüber, dass Deutschland so ein Autoland ist und so ein traditionelles Autoland auch immer sein möchte. Und die Fahrradlobby kommt einfach über einen ganz anderen Bereich. Also das kommt tatsächlich viel mehr über Geschichten, über Emotionen, über Lebensqualität und wird sehr schnell auch deswegen in eine ideologische Ecke gestellt, in die es eigentlich gar nicht gehört, weil es geht um Mobilität für alle. Und das ist für mich keine Ideologie, sondern das ist für mich einfach etwas, das selbstverständlich sein sollte. Wir haben in den letzten Jahren als ADFC gemerkt, dass wir nicht alleine sind. Und das war eine sehr, sehr coole Erkenntnis. Das war aber auch eine Erkenntnis, die wir nach 40 Jahren Vereinsgeschichte erstmal verarbeiten mussten. Also der ADFC hat, glaube ich, sehr lange alleine für Verkehrswende und für Radverkehr gestritten und muss das aber überhaupt nicht. Es gibt auf einmal deutschlandweit Radentscheide, es gibt andere Verkehrsverbände und auch Umweltverbände, die sich für die Verkehrswende einsetzen, weil das Thema unserer Zeit ist, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Es gibt unglaublich viele Initiativen, Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene, die sich für Verbesserungen in ihren Kommunen einsetzen. Und all das muss jetzt natürlich irgendwo zusammenfließen. Also all das müssen wir bündeln, das müssen wir gemeinsam mitnehmen. Wir müssen es schaffen, da mit einer Stimme zu sprechen. Und wie ich auf meiner Antrittsrede gesagt habe, wir müssen es schaffen, diesem Wandel eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Und wir müssen zeigen, wer wir sind und was wir möchten. Und dass es nicht um irgendwelche grünen Ideologien geht, sondern dass es um Lebensqualität und um Gewinne für uns alle geht. Insofern wird, glaube ich, auch eine der Hauptaufgaben neben guten Kontakten ins Verkehrsministerium und neben Lobbying beim neuen Verkehrsminister, wird eine der großen Aufgaben sein, diesen schlafenden Riesen zu wecken, der da in ganz Deutschland echt schlummert.
Und wie machen wir das? Was ist der Wecker?
Ich glaube, der Wecker ist, dass wir Verbände einfach zusammenarbeiten. Das haben wir viel zu wenig gemacht. Und wir merken an so einzelnen Aktionen, wie gut es werden kann. Also wir haben ja im September wieder mit einem großen Bündnis für die Verkehrswende, für die Mobilitätswende zur IAA demonstriert und haben da gemerkt, wie viele Menschen man mobilisieren kann für ganz unterschiedliche Aktionsformen und wie sehr das gehört wird. Und dass auf einmal nicht eine große Automesse im Fokus steht, sondern dass die Forderungen der Gegenseite im Fokus stehen und dass der mediale Hype quasi auf unserer Seite war und dass medial natürlich gefragt wurde, was möchtet ihr, warum demonstriert ihr dagegen und wie sieht die Alternative zu dem aus, was auf der Messe ausgestellt wird. Und das sind so Momente, in denen ich persönlich merke, dass wir alle gemeinsam als Verbände, als Zivilgesellschaft sehr, sehr viel Kraft entwickeln können. Und wenn wir das kontinuierlich haben, also wenn wir kontinuierlich immer wieder gemeinsam Aktionen starten, uns austauschen, unsere Ressourcen teilen und sagen, hey, ihr müsst nicht alles alleine bearbeiten, wir sind ja auch noch da, dann können wir da auch ein viel größeres Potenzial entfachen. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, gehört zu werden. Und dann muss man uns einladen und dann muss man uns zuhören. Und dann haben wir natürlich auch eine Chance, dass man uns auch ernsthaft zuhört und dass unsere Forderungen auf diesen fruchtbaren Boden fallen.
Sie haben gesagt, die Autoindustrie kommt übers Geld. Nun haben wir hier erst kürzlich mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik in Ludwigsburg gesprochen. Der hat hier im Antritt relativ deutlich die spärliche Unterstützung der Fahrradindustrie für Lobbyarbeit in Berlin kritisiert. Also Deutschland ist ja mit vielen Fahrradherstellern gesegnet, die echt große Umsätze fahren. Und teilen Sie die Kritik, dass da manche sich sehr vornehm zurückhalten, sie zu unterstützen?
Ja, die Kritik teile ich zum Teil. Auch da sehen wir halt einen Wandel und das finde ich ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass die Industrie sich da größtenteils rausgehalten hat in den letzten Jahren und dass sie gar nicht politisch war, weil sie meinten, wir produzieren hier unsere Räder und ihr macht das mit den Radwegen und das ist fein. Und wir sehen da, dass auch da einfach die Interessensverbände der Industrie oder auch einzelne Unternehmen viel enger zusammenrücken und sagen, ja, aber unsere KundInnen möchten ja auch auf guten Radwegen fahren und auch wir sind ein Wirtschaftsfaktor und auch wir möchten gehört und gesehen werden. Das finde ich einen total spannenden Prozess, den ich hier so beobachte, ohne da im Detail drin zu sein. Aber man merkt schon, dass auch die Fahrradindustrie insgesamt deutlich politischer wird, dass auf einmal politische Diskussionen auf Fachmessen stattfinden, dass Interessensvertretungen der Industrieverbände auch mit uns gemeinsame Sache machen wollen, dass wir gemeinsame Statements abgeben, Forderungen aufstellen, dass auch Interessensvertretungen Zuspruch bekommen, die ganz konkret oder die ganz explizit benennen, wir möchten auch die politische Stimme der Industrie sein. Und ich glaube, das wird auch ein total wichtiger Hebel, wenn wir über ein FDP-geführtes Verkehrsministerium sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Wirtschaft, über Finanzen. Und das ist, glaube ich, genau die richtige Zeit der Industrie, der Fahrradindustrie jetzt aufzuwachen und da auch politischer zu werden. Und das machen sie zum Glück auch. Also das muss man auch genauso benennen, das tun sie und das ist verdammt gut, dass sie das tun.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema FDP, Sie haben es ja gerade nochmal angesprochen. Ich habe zufälligerweise gerade diese Woche in einem anderen Podcast, den ich moderiere, hier bei Detektor FM im Brand 1 Podcast, mit dem Oberbürgermeister von Rostock gesprochen. Der ist parteilos, Klaus-Ruhe Matzen, kennt man wahrscheinlich, ist der Mann mit dem Bart, der jetzt oft Corona erklärt hat in Talkshows. Und der setzt sehr, sehr stark auf Radverkehr in Rostock. Der will dort zum Beispiel die Bundesstraße umbauen und zu einem Fahrradschnellweg machen. Der fährt selber sehr viel Fahrrad und so. Und interessanterweise ist der Mann aber unterstützt von CDU und FDP. Der hat ein ganz interessantes Verhältnis zum Radverkehr. Der sieht es als Wirtschaftsförderung und gar nicht so sehr als ideologisches Thema. Könnte das nicht tatsächlich ein Weg sein, wie man auch beispielsweise die FDP oder Herrn Wissing da überzeugen kann, dass man da auf Zukunft setzt und auf Digitalisierung und einen Wandel in, ja, ich sag mal, wirtschaftlich interessanter Perspektive?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass bei Herrn Matzen spielt da noch eine ganze Menge anderes mit. Das ist ja so aktuell ein bisschen. Letztens beschrieb es jemand als der Shootingstar unter den Oberbürgermeistern. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und wir haben auch schon mit ihm zusammengearbeitet, einfach weil er so einen sehr interessanten, vielfältigen Blick auf Radverkehr hat. Und das wird total wichtig, dass wir quasi davon wegkommen, immer nur eine Geschichte zu erzählen, sondern das Fahrrad kann unglaublich viel. Und diese Vielfalt darzustellen, wird total wichtig. Es gilt jetzt natürlich erstmal herauszufinden, worauf die FDP oder worauf Herr Wissing konkret anspringt. und was so die Geschichte ist, mit der wir ihn abholen können. Und die gilt es dann zu erzählen. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, es gibt ja nicht nur im Verkehrsministerium einiges zu holen, sondern wir müssen natürlich auch dahin kommen, Alltagsmobilität und touristische Mobilität, also Alltagsradverkehr und Fahrradtourismus zusammenzudenken, zu schauen, wo gibt es da Synergien. Da spielt das Wirtschaftsministerium eine große Rolle. Wir müssen viel stärker dahin gehen und Fahrrad und Klima gemeinsam denken. Ich glaube, tun wir das schon an vielen Stellen zusammen, aber wir sprechen einfach zu wenig darüber, welche Potenziale da auch schlummern. Und da spielt natürlich so ein Umwelt- oder ein Klimaministerium eine große Rolle. Also es hängt ja nicht alles nur an einem einzigen Faktor oder an einem einzigen Ministerium, sondern es sind mehrere Ministerien, es sind mehrere Faktoren. Und da tun wir sehr gut daran, vielfältige Geschichten zu erzählen und zu zeigen, was kann das Fahrrad noch alles? Es fördert die Gesundheit, es ist gut fürs Klima, es ist schnell, es ist individuell, es ist Freiheit. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, weil in der Mobilitätsbranche insgesamt genauso viele Menschen arbeiten wie in der Automobilbranche. All solche Zahlen und all solche Geschichten werden da total wichtig und können uns, glaube ich, auch einfach sehr helfen, aus dieser ideologischen Ecke rauszukommen.
Ist total nachvollziehbar, was Sie da erklären und wie Sie das erklären. Mir fällt da auch tatsächlich aus dem Gespräch mit Herrn Matzen nochmal ein, das Thema Bauen. Da hat er gesagt, naja, wenn ich so eine Tiefgarage baue, sollte ich vielleicht in Zukunft und zwar eigentlich ab sofort auch mal drüber nachdenken, Abstellplätze für Lastenfahrräder oder überhaupt für Fahrräder erstmal als allererstes zu installieren, was heute eben in der Regel gar nicht passiert. Das heißt, im Bauministerium hätten Sie auch gleich noch eine Aufgabe. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, schaffen Sie das überhaupt, in all die Ministerien zu laufen und denen das alles zu erklären?
Nee, wir alleine als ADFC schaffen es höchstwahrscheinlich nicht. Also wir haben ja auch nur begrenzte Ressourcen. Aber wie gesagt, wir müssen es ja nicht alleine machen, sondern wir tun sehr gut daran, mit anderen Verbänden zusammenzuarbeiten und dann zu schauen, wer hat denn wo sein Steckenpferd. Ich bin mir sicher, es gibt andere Verbände, die deutlich mehr zum Thema Fahrrad als Gesundheitsförderer sagen können als wir oder die viel konkretere und bessere Zahlen haben zum Thema, was kann der Radverkehr denn zum Klimaschutz beitragen, in Zahlen, wirklich mal ausgerechnet. Und das zu bündeln und auch zusammenzutragen und sich da abzusprechen und eine gemeinsame Linie zu fahren, ist unglaublich wichtig. Und ich freue mich da auch drauf, dass wir als ADFC beschlossen haben, viel stärker in die Richtung zu gehen, dass wir offener sind, dass wir viel häufiger so Allianzen eingehen oder auch selber Bündnisse schmieden oder ins Leben rufen. Weil das ist ein super guter Hebel. Wir haben alle nur begrenzt Zeit, wir haben alle nur begrenzt Ressourcen. Allerdings rennt uns die Zeit auch langsam echt davon. Also wenn das mit der Verkehrswende klappen soll, dann sollten wir am besten gestern angefangen haben und nicht erst irgendwie im Laufe der nächsten 4 Jahre mal so peu à peu. Insofern tun wir sehr gut daran, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten und da Kräfte zu bündeln.
Apropos begrenzte Ressourcen des ADFC, dessen Bundesvorsitzende Sie ja jetzt sind. Der ADFC ist die traditionelle Stimme überzeugter Radfahrerinnen und Radfahrer. Jedenfalls wird er unserer Wahrnehmung nach oft so verstanden. Es haftet ihm auch immer noch so ein bisschen so ein Image von Warnweste und Liegerad an. Der Vergleich ist sicher unfair, aber Sie haben 2021 213.000 Mitglieder. Der ADAC, der Autofahrerclub, hat über 21 Millionen, also 100 mal so viele. Müsste Ihr Ziel da nicht sein, den ADFC, sage ich mal, auf 2 Millionen Mitglieder aufzustocken?
Ja, gerne auch mehr, ne? Also wir nehmen natürlich jede Million, die wir haben können. Der große Unterschied ist, glaube ich, warum Menschen Mitglied sind. Und beim ADFC sind sie es aufgrund unserer politischen Positionen, aufgrund unserer Lobbyarbeit und einfach, weil sie einen ganz konkreten persönlichen Bezug zum Radfahren haben. Beim ADAC ist es häufig einfach nicht hinterfragt, die Pannenhilfe. Also dass quasi jeder, der ein Auto hat, auch einfach ja unabhängig vom politischen Lobbying oder von der politischen Meinung des ADAC dort Mitglied ist, um die Pannenhilfe in Anspruch nehmen zu können. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied, warum Menschen eher im ADAC sind als bei uns. Es ist leider, glaube ich, in vielen Teilen immer noch so, dass der ADFC entweder gar nicht bekannt ist oder bekannt als Warnwesten fahrende ältere Herren, ohne jetzt hier despektierlich klingen zu wollen. Ich glaube, das ist das Image, das immer noch sehr weit verbreitet ist. Und ich freue mich unglaublich und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass trotz diesem Image und trotzdem, das natürlich, das ist ja ein Image, das kommt nicht von irgendwo her, und trotzdem wurde ich gerade als Vorsitzende gewählt und habe das große Vertrauen vom Verband bekommen, dieses Image zu ändern und an unserem Außenauftritt etwas zu ändern und an unserer Darstellung und an unserem generellen Auftreten und Arbeiten. Insofern hoffe ich, dass ich da was zu beitragen kann und dass ich jetzt nicht als Warnwesten-Fraktion wahrgenommen werde, die ja häufig einfach negativ konnotiert ist, das muss man auch so ganz klar sagen. Und unser ganz klares Ziel ist natürlich jetzt auch viel, viel stärker nochmal nach außen zu wirken. Unsere Stärke war es, lokal immer in den Rathäusern zu sitzen oder so Hintergrundgespräche zu führen. Und wir haben uns nie als Verband verstanden, der Aktionen macht und der die Verkehrswende selber auf die Straße bringt. Das war nie das Konzept dieses Verbandes, aber es sollte es sein, weil sonst kennt uns niemand und dann wird es irgendwann echt schwierig, gerade was die Frage Ressourcen angeht.
Das heißt, Ihre Position ist da ganz klar ziemlich vielen Veränderungen anstoßen.
Ja, da kommen wir gar nicht drum herum. Also wir sind jetzt lange sehr gut gefahren mit dem Konzept, aber ich glaube, es ist gerade genau der richtige Zeitpunkt, viel zu verändern. Also wir haben eine neue Bundesregierung, wir als ADFC haben eine neue Bundesgeschäftsführung, wir haben jetzt einen komplett neuen Vorstand. Also wenn Veränderungen, dann doch genau jetzt. Das ist genau die Zeit, in der wir das jetzt verändern können. Wir bauen auf einem sehr, sehr soliden und stabilen Fundament auf. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele Chancen und wir als ADFC intern fallen auch erstmal nicht tief, weil wir die letzten Jahre sehr darauf geachtet haben, für Stabilität zu sorgen. Das heißt, wir als neuer Vorstand können jetzt natürlich auch sehr gestalten und schauen, wo wollen wir hin, und das ist ganz klar, Kräfte mit anderen bündeln und außen wahrnehmbar werden und unsere Top-Positionen, die wir erarbeitet haben, nicht in irgendwelchen Schubladen weiter schlummern lassen oder mal hier überreichen und mal dort weiterschicken, sondern natürlich auch auf die Straße bringen und zeigen, wer wir sind und ein Bild erzeugen, wer dieser ADFC denn wirklich ist, weil das an vielen Stellen auch dem Image widerspricht, das wir häufig haben.
Sie haben angesprochen, dass beim ADAC natürlich die Pannenhilfe irgendwie so das, der Superseller ist, das Megaprodukt. Brauchen Sie nicht aber auch vielleicht sowas?
Ja, das haben wir ja sogar. Das wissen ja die wenigsten. Aber es gibt natürlich eine ADFC-Pannenhilfe. Das heißt, also insbesondere ist das, glaube ich, ein Thema für Urlaubsfahrten, wo man dann eben nicht mal eben so eine Werkstatt um die Ecke hat, sondern auf irgendeinem Radschnellweg oder Fernweg strandet. Aber auch sonst. Also natürlich, wir haben eine Pannenhilfe und jeder, der bei uns Mitglied ist, kann die anrufen und wird dann mit Gepäck eingesammelt und zur nächsten Werkstatt gefahren. Spielt für viele, glaube ich, auch eine Rolle, aber eher untergeordnet.
Ist auf jeden Fall nicht das Killer-Feature, ne?
Wahrscheinlich eher nicht, ne.
So, jetzt haben wir schon gehört, wir haben den FDP-Verkehrsminister. Im Koalitionsvertrag steht erschreckend wenig zum Radverkehr drin. Frau Peters, Sie sind die neue Bundesvorsitzende des ADFC und wollen da einiges verändern. Neben dem Offensichtlichen, also dass man natürlich in den ADFC eintreten kann, wenn man das möchte. Was kann man jetzt tun, wenn man das Gefühl hat, ey, ich möchte, dass diese Verkehrswende in diesem Land vorankommt, dass der Radverkehr gestärkt wird, dass der Umweltverbund gestärkt wird. Was kann ich tun als Bürgerin, als Bürger?
Aktiv werden. Und zwar, also natürlich am allerliebsten beim ADFC, aber es gibt so viele Möglichkeiten, und jede Möglichkeit, wo Menschen aktiv werden können und das auch werden, ist eine gute Möglichkeit. Ich habe das auch mal so formuliert, dass jede Stimme, die sich für eine nachhaltige und eine sozial gerechte Verkehrswende einsetzt, eine wertvolle Stimme ist, die herzlich willkommen ist, egal an welcher Stelle. Mal sind es die Leute, die eine Idee zur Aktion haben, die Leute, die sie letztlich planen, oder diejenigen, die sie durchführen, die vielleicht irgendwie das auf Social Media bewerben oder was auch immer. Es gibt so viele Stellen, wo man seine Interessen, seine Talente einbringen kann. Und an all den Stellen braucht es so viele Menschen, die da gemeinsam dran arbeiten. Ich glaube, die Rolle der Zivilgesellschaft ist eine unglaublich wichtige. Gerade die Radentscheidbewegungen haben das lokal immer wieder gezeigt, was mit zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement überhaupt alles möglich ist. Es sind Dinge, die hätte man sich niemals träumen lassen, und auf einmal läuft man an einer Protected Bike Lane vorbei, einfach weil sich Menschen dafür eingesetzt haben, weil Menschen eine gute Idee hatten und ihre Einfluss genommen haben als laute und als wirksame Stimme. Und das ist total wichtig. Also alle, die Ideen haben, sucht euch den Verband eures Vertrauens, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr gehört werdet und werdet dort aktiv. Und ich glaube, ihr trefft dort auf offene Arme und Ohren.
Nachhaltige Verkehrswende habe ich schon oft gehört. Nicht so oft gehört habe ich die sozial gerechte Verkehrswende, die Sie eben erwähnt haben. Das finde ich interessant. Was ist das?
Da muss ich, glaube ich, ein kleines bisschen ausholen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig davon, wer sie sind oder wie sie leben. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen gar nicht Auto fahren können oder möchten, aber trotzdem ins Auto gezwungen werden, aufgrund ihres Wohnortes, der aufgrund sozialer Faktoren gewählt wird, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts oder ihres Gender. Also viele, viele Menschen können gar nicht das Verkehrsmittel nutzen, das sie gerne nutzen möchten, aus unterschiedlichen Faktoren, weil das Geld fehlt, weil es Angsträume sind, weil es sich nicht sicher anfühlt oder weil es einfach aufgrund der Wege total unpraktikabel ist. Und mir ist es wichtig, dass alle Menschen so mobil sein können, wie sie mobil sein möchten. Und das ist aktuell tatsächlich nicht der Fall. Es gibt Menschen, die meiden den ÖPNV, weil es für sie ein unsicherer Ort ist, weil es für sie ein Angstraum ist. Es gibt Menschen, die meiden das Fahrrad, weil die Wege nicht sicher sind, weil es keine Radwege gibt, die ihren Wegemustern entsprechen, weil immer nur von Wohnorten zu Arbeitsorten gedacht wird und nicht innerhalb der Quartiere zu vielen verschiedenen Orten. Was insbesondere in klassischen Geschlechterrollen ein großes Thema ist. Und es gibt Menschen, wo Mobilität verhindert wird, weil man quasi mobil mit dem Auto sein muss, aber vielleicht die finanziellen Mittel überhaupt gar nicht da sind, um sich ein Auto leisten zu können. Und dann werden Wege überhaupt nicht gemacht, weil sie nicht zurückgelegt werden können. Das verhindert Mobilität, das verhindert soziale Teilhabe, das schließt Menschen aktiv aus dem Verkehrssystem und aus der Gesellschaft und an verschiedensten Aktivitäten, die für andere selbstverständlich sind. Und wir müssen dahin, dass Mobilität sozial gerecht ist und dass Mobilität für alle möglich ist, unabhängig davon, wie sie mobil sind. Dafür müssen wir Prioritäten verändern, dafür müssen wir die finanziellen Ressourcen umverteilen und vor allem müssen wir viel, viel weniger Autoverkehr haben, damit Platz für alle anderen ist.
Verstehe ich Sie da richtig, dass darunter auch zu subsumieren wäre, dass es also nicht nur um entsprechende Infrastruktur in den hippen Innenstadtquartieren geht, sondern eben auch in den, sage ich mal, klassischen Arbeiterbezirken oder in den Stadtteilen, in die man halt nicht so gern oder nicht so oft fährt, dass die auch ordentlich angebunden werden?
Ja, absolut. Also wir sprechen hier von Stadt und Land, wir sprechen von ganz unterschiedlichen Quartieren, wir sprechen auch von all den Größenklassen, die es zwischen Stadt und Land noch gibt, also so Mittelstädte, die werden ganz häufig dann irgendwie ausgeklammert. Also wir sprechen da tatsächlich von einer Verkehrswende und von einem gerechten, nachhaltigen Verkehrsnetz, das über ganz Deutschland ausgerollt wird und das alle Punkte miteinander verbindet und das Mobilität überall garantiert. Weil ansonsten ist es keine Verkehrswende, sondern es ist so eine Scheindebatte, die wir irgendwie in unserem Elfenbeinturm in den Städten führen und die aber dann wiederum sehr viele Leute ausklammert, die nicht in den Städten wohnen. Und das kann aber nur funktionieren, wenn wir alles gemeinsam denken. Und da spielen natürlich diverse Faktoren eine Rolle.
Man hört schon raus, Sie haben sich ein ambitioniertes Programm vorgenommen für die nächsten Jahre als Bundesvorsitzende. Ja, diese Ausgabe vom Antritt ist ja so ein bisschen besonders, immer Ende Dezember. In diesem Jahr monothematisch mit Ihnen und mit den vielen, vielen, das haben wir, glaube ich, in diesem Gespräch schon mitbekommen, Herausforderungen, aber natürlich auch irgendwie Chancen, die da in den nächsten Jahren auf uns warten. So viel dürfte auch klar geworden sein. Wir können nicht warten, bis die nächste Bundesregierung dran ist und vielleicht einen besseren Koalitionsvertrag vorlegt, sondern da müsste vielleicht vorher schon mal was passieren. Sie haben versprochen, Sie kümmern sich drum. Was wir natürlich auch wissen wollen von Ihnen ist, in jeder Ausgabe des Antritts gibt es immer die Ausfahrt des Monats. Sie haben jetzt hier die große Chance zu sagen, was war Ihre Ausfahrt des Jahres? Wir würden es gerne wissen. Wo sind Sie hingefahren? Was ist irgendwie so eine besondere Tour gewesen mit dem Rad für Sie?
Oh Gott, da muss ich drüber nachdenken. Ich bin sehr viel gefahren und vor allem durch die ganzen Lockdowns bin ich auch mal Strecken gefahren, die ich sonst nicht fahre. Aber ich glaube, der besonderste Tag oder die besonderste Radtour war keine direkte Tour, sondern es war ein Aktionstag in Köln, in meiner Heimatstadt. Und ein Aktionsbündnis hat die gesamte Rheinuferstraße inklusive Tunnel autofrei gemacht für einen Tag. Und ich bin mit dem Fahrrad so oft rauf und runter und durch diesen Tunnel und über, ich glaube, zum Teil eine vierspurige Straße. Und dann saß ich auch in der einen Runde in einem Lastenrad vorne drin und hatte Musik links und rechts. Und das war so ein Tag, der war einfach nur schön. Also es war natürlich ein politisches Statement und natürlich hat man sich über verschiedene Sachen unterhalten. Aber unterm Strich war der Tag einfach nur schön. Der war echt zum Genießen. Und das sind so Momente, die mir echt tatsächlich sehr viel Kraft geben, dann weiterzumachen und so ein ambitioniertes Programm aufzustellen und zu fahren. Das war so die schönste Fahrradfahrt, die ich hatte dieses Jahr.
Klingt nach einem Gänsehautmoment.
Ja, definitiv. Das war ziemlich geil.
Auch weil da so ein bisschen was drinsteckt von was wäre, wenn? Also was wäre, wenn das nicht nur zu diesem Aktionstag hier so wäre, sondern vielleicht wird es ja auch mal jeden Tag so?
Absolut, absolut. Also das regt natürlich die Fantasie an. Man fährt da lang und dann fragt man sich, warum ist das denn nicht immer so? Schaut doch mal, wie viel Platz wir haben. Und dann hat man so ein kleines Kind auf dem Laufrad vor sich oder auch den älteren Herren auf seinem Cityrad und also halt alle möglichen Menschen, die man sonst vielleicht nicht sieht, weil man sie nicht wahrnimmt oder weil sie sonst vielleicht gar nicht Rad fahren. Und alle haben diese Freiheit zusammen genossen und haben diese Fläche gemeinsam ausgefüllt. Und es war einfach bunt, es war einfach schön. Es war strahlender Sonnenschein, das kommt natürlich noch dazu. Und es regt die Fantasie an. Und man kann sich überlegen, was wäre, wenn das immer so wäre? Und dann hat man, glaube ich, auch richtig Bock, sich dafür einzusetzen, dass das immer so ist oder dass es viel häufiger so ist.
Und apropos Fantasie, und wir sind ja hier am Jahresende und am Jahresende schaut man auch immer so ein bisschen schon in die Zukunft. Gibt es eine Ausfahrt, von der Sie träumen, wo Sie gern mal fahren würden?
Ich glaube, ich würde total gerne mal so eine richtig lange Tour durch den Indian Summer in Kanada machen. Also wenn ich mir jetzt irgendwas wünschen darf und irgendwas träumen, dann das. Und da möchte ich dann, glaube ich, aber auch nur träumen und nicht an Politik denken.
Ich finde diesen Traum ziemlich nachvollziehbar.
Du hast sehr heftig genickt, ne? Aber du hast ja auch so eine ganz starke Nordamerika-Leidenschaft.
Ich kann so viel sagen, ohne sie jetzt neidisch machen zu wollen. Ich war da schon in der Zeit und es war sehr schön. Auch wenn ich mir immer die Frage jetzt inzwischen stelle, unter welchen Umständen ist es gerechtfertigt, da darüber zu reisen, um sowas zu machen. Und jetzt wollen wir doch hier am Ende dieses Gesprächs auch noch eine andere Frage stellen, weil wir auch hier so ein bisschen Technik-Nerd sind oder einfach auch das Rad als Objekt sehr...
Zumindest einer, ja.
Zumindest mein Kollege Christian Bollert. Also wir mögen das Rad auch als Objekt sehr. Frau Peters, haben Sie ein Lieblingsrad?
Ja, jetzt sage ich den unmöglichen Satz, den man in der Fahrradbubble nicht laut sagen sollte. Ich habe nur eins und das ist natürlich mein absolutes Lieblingsrad. Mein Fahrrad wurde mir letztes Jahr im Lockdown geklaut und ich hatte 3 Wochen lang keins, weil es gab halt keine. Es war alles ausverkauft und jetzt habe ich inzwischen wieder eins und das ist sehr, sehr schön und das habe ich auch sehr lieb gewonnen, muss ich ehrlich sagen, nachdem ich so 3 Wochen ohne Fahrrad echt aufgeschmissen war und alles in meiner Mobilität umwerfen musste, genieße ich das jetzt noch ein bisschen mehr, jetzt wieder eins zu haben.
Also hier im Antritt darf man ja grundsätzlich alles sagen und ich finde das auch ziemlich attraktiv. Ne? Es gibt, glaube ich, auch Leute, die haben einfach zu viele Fahrräder und manchmal wünschen die sich, ach Mensch, wenn ich nur eins hätte. Ich muss da jetzt nachfragen, was ist es denn für eins? Also ich muss jetzt keinen Hersteller nennen, aber ist es ein, ich habe irgendwie gerade ein Faltrad erstmal vor Augen gehabt, aber was ist es?
Nee, es ist ein ganz simples Trekkingrad. Ich habe es auch gebraucht, gekauft. Es ist, glaube ich, irgendwie so 11 Jahre alt. Es hat sehr viele Sticker, also immer wenn ich irgendwo zu Besuch bin, nehme ich gerne Sticker mit, die draufkommen. Ich muss natürlich jetzt wieder neu anfangen zu sammeln, aber ein paar sind schon drauf. Genau, und das Faltrad kommt vielleicht noch. Also ich überlege tatsächlich in Richtung N+1.
Ja, das ist ja eine Überlegung, die kennen wir hier auch nur zu gut beim Antritt bei Detektor FM. Was wäre denn so ein +1 für Sie?
Tatsächlich eher ein Faltrad, weil ich doch relativ viel unterwegs bin unter normalen Bedingungen und das natürlich super gut dann einfach mitnehmen könnte und gar nicht so die Fahrrad im ÖV oder im Fernverkehr Problematik hätte, sondern ich hätte immer mein Fahrrad mit dabei und es wäre auch meins und das ist so eine Überlegung, das ist so ein Gedanke, mit dem ich gerade spiele, aber da ist noch nichts entschieden.
Rebecca Peters ist die Bundesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Wir haben mit ihr gesprochen Anfang Dezember 2021 über den vorliegenden Koalitionsvertrag. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wir zeichnen dieses Gespräch auf vor der Einsetzung der neuen Bundesregierung und
knapp davor.
Und wir haben so ein bisschen Ausblick gewagt oder wir haben in den Koalitionsvertrag geschaut und haben Ausblick gewagt, was steckt da drin, was sollte die Fahrradlobby tun, was sollte der ADFC tun und wie steht's um die Verkehrswende mit Beteiligung des Fahrrads. Frau Peters, wir sagen vielen Dank und wünschen natürlich viel Erfolg für das, was Sie sich vorgenommen haben und natürlich auch mit dem Faltrad.
Vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.